Am Dienstag, dem 7. Dezember um 20 Uhr hebt sich der Vorhang für die einzige offizielle Geburtstagsfeier vom ältesten Bühnenkünstler der Welt unter dem Motto Jopi, die 107. Revue. So kann man es auf der Homepage des Erfurter Kaisersaals nachlesen, warum der am 5. Dezember 1903 im niederländischen Amersfoort geborene Entertainer Johannes Heesters ausgerechnet hier in Erfurt seinen Geburtstag feiert, das weiß ich nicht. Dass seine Karriere im nationalsozialistischen Deutschland allerdings nicht unumstritten ist, das ist bereits länger bekannt. Und am Telefon begrüße ich nun den Autor und Historiker Volker Kühn. Guten Morgen, Herr Kühn.
Ja, hallo.
Herr Kühn, in welchem Rahmen haben Sie sich denn eigentlich mit der Biografie von Johannes Heesters beschäftigt?
Na, erstens, weil ich mich schon seit längerer Zeit mit der Unterhaltungsindustrie interessiert habe. Ich habe auch sehr viel CDs gemacht und es hat mich vor allen Dingen interessiert, was war denn da eigentlich in der Unterhaltungsszene los, bevor wir Leute wie ich da eingestiegen bin. Ich war ja auch lange Zeit alter Funkmann, ich habe angefangen beim Hessischen Rundfunk, habe von der Pike auf gewissermaßen gelernt und Sendung gemacht bis 1970 und dann bin ich frei geworden. Und dann hat mich natürlich interessiert, was war eigentlich vor uns da? Und dann bin ich natürlich auf diese wirklich glitzernde Szenerie der 20er und 30er Jahre gekommen und die hat mich doch sehr fasziniert. Einmal, weil das natürlich eine Musik war, die ich nur als Kind und ganz junger Mann noch im Ohr hatte, so Schlagermusik, und dann habe ich mal irgendwann auch eine große Revue geschrieben für das Theater des Westens hier in Berlin und da ging es auch um diese Unterhaltungsliteratur der 30er Jahre und dann natürlich auch darum, unter welchen Bedingungen diese Musik stattgefunden hat. Und dann kommt man halt sehr schnell darauf, dass das eben auch ein zweiseitiges Schwert war gewissermaßen. Es war ja eine Zeit, in der die Machthaber, damals die Nazis, darauf bedacht waren, die Unterhaltungsmusik zu benutzen als etwas wie so eine Droge, um den Leuten zu suggerieren, es ist alles in Ordnung, es ist wunderbar und die Stimmung ist gut. Und da bin ich natürlich dann irgendwann auch auf solche Interpreten gekommen wie Johannes Heesters, der ja deswegen schon eine singuläre Figur ist, weil er das personifizierte Superlativ Figur ist. Einer, der schon Shakespeare gespielt hat und Komödien eigentlich sich als Schauspieler verstanden hat, dann ganz früh in diese Operettenseligkeit reinwedelte und dann ja eine Starkarriere gemacht hat, von der man sich heute eigentlich kaum noch eine Vorstellung gemacht hat. Also auf allen Gebieten, ob das der Funk war, das Fernsehen war, die Schallplatte war, der Spielfilm war, überall war Heesters dabei und das ist natürlich eine beeindruckende Karriere und auch eine Karriere, die einen fasziniert, weil die ja mit so wahnsinnig vielen Generationen zu tun hatte.
Jetzt hat die Karriere von Heesters ja auch was damit zu tun, dass andere Deutschland verlassen haben. Viele Künstler sind ins Exil gegangen. Heesters reiht sich da so ein bisschen ein in eine Reihe von anderen Künstlern, vielleicht Gustav Gründgens oder Heinz Rühmann sind zwei andere berühmte Namen. Welches Verhältnis hatte denn Heesters zum Nationalsozialismus und unterscheidet ihn etwas von den anderen, die eben auch in dieser Zeit Karriere gemacht haben?
Also wir sind ja später geborene, und es ist natürlich immer leicht, im Nachhinein, sagen wir mal, den Stab über Leute zu brechen und zu sagen, ihr hättet damals das und das machen müssen. Das sage ich mal mit aller Vorsicht. Ich wüsste ja nicht, wenn ich in diese Zeit hineingeboren wäre, wie ich mich verhalten hätte. Es ist immer leicht, denen zu sagen, warum warst du kein Held oder so. Tatsache ist aber, dass Heesters sehr wohl wusste, als er nach Deutschland kam, dass es die Bedingungen für seine Karriere sehr günstig waren, weil alle Konkurrenten, die er in Deutschland gehabt hatte, waren ja Juden gewesen, sind aus Deutschland vertrieben worden, und zwar unter entsetzlichen Bedingungen. Ich erinnere jetzt an Richard Tauber und diese ganz großen Interpreten, Josef Schmidt auch, der elendig in der Schweiz in einem Internierungslager zugrunde gegangen ist. Und als er nach Deutschland kam, wusste er sehr wohl, dass er dringend gebraucht wurde und dass die Nazis auch so einen vorzeigbaren Unterhaltungskünstler brauchten, der ihnen ihre Musik, sagen wir mal, transportierten. Auf der anderen Seite ist es so, dass ich habe ja mein Leben lang immer mit Künstlern zu tun gehabt, ist es natürlich so, es ist schwer den Leuten zu verdenken, ihre Karriere nicht zu machen. In allen Regierungsformen werden sie sehen, dass die Leute in Grunde genommen sich darauf berufen, unpolitisch zu sein. Und da sie die Bedingungen ja auch nicht diktieren konnten, haben sie natürlich unter allen Bedingungen versucht, ihre Karriere zu machen. Und das ist natürlich auch an der Figur vom Hestert abzulesen. Also wenn ich mal formulieren sollte, weshalb ich ein bisschen traurig bin, dass bestimmte Dinge so gelaufen sind, wie sie sind, dann denke ich gerade, Hestert hat natürlich mit sehr vielen Kollegen auch auf der Bühne gestanden, die dann als Juden Vergasung geschickt worden sind. Und ich hätte mir gewünscht, wie von vielen, vielen anderen prominenten Interpreten dieser Zeit auch, dass die später, als sie hätten reden können, darüber eigentlich nicht Auskunft gegeben haben.
Sie hatten einen Rechtsstreit mit Johannes Hestert und da spielt ein Tag im Leben des Johannes Hestert eine ganz besondere Rolle, nämlich der 21. Mai 1941. Da hat nämlich Johannes Hestert das Konzentrationslager Dachau bei München besucht und in seinen Memoiren, die im Jahr 1978 erschienen sind, schrieb Hestert dazu, Zitat, das Lager wirkte auf uns wie ein typisches Soldatenlager. Es sah so aus wie ein Arbeitsdienst- oder Hitlerjungenlager, die man aus den Illustrierten kannte. Wir trafen ein, heuchelten Interesse, ein Soldat knipste uns mit einer Privatbox und wir fuhren wieder nach Hause. Am Abend, so glaube ich, hatte ich bereits wieder eine Vorstellung. Wie stellt sich denn Hesters Besuch im Konzentrationslager Dachau aus Ihrer Sicht dar?
Etwas anders. Also ich habe recherchiert und bin darauf gekommen, dass das eine Schutzbehauptung wohl gewesen ist, dass er dort nur das Lager besucht hat, was ja auch problematisch genug ist als Holländer, sage ich mal. Und ich habe durch mehr oder weniger Zufall bei einer Fernsehproduktion, die ich gemacht habe über diese Zeit, einen Zeitzeugen gefunden, der lange Zeit Kulturdezernent in der Stadt Wien war und der hat mir, als ich ihn gefragt habe, ob er von dem da in Dachau gesessen hat als Häftling, ob er davon gehört hätte, hat er gesagt, ja klar habe ich darüber gehört. Und da habe ich gesagt, ja, was war denn da dran? Hat er denn nun gesungen oder hat er nicht gesungen? Da sagt er, natürlich hat er gesungen. Daraufhin habe ich ihn natürlich gleich gefragt, woher das weiß und da hat er gesagt, junger Freund, ich habe ihm den Vorhang gezogen und das habe ich mir bestätigen lassen. Er hat mir das in dieser Fernsehdokumentation vor der Kamera bestätigt und das war nachher auch mein Corpus Delicti gewissermaßen in diesem Prozess, den Hestert ja gegen mich dann angezettelt hat. Er hat mich nämlich verklagen wollen auf Unterlassung dieser Behauptung, die ich auch mehrfach in Büchern und in Hörbüchern und wo auch immer veröffentlicht hatte, nachdem ich das recherchierte, auch das Umfeld. Und diesen Prozess hat er verloren, dann ist er nochmal in Berufung gegangen. Und nachdem das Gericht ihm klar machte, dass er auch diesen Berufungsprozess verlieren würde, hat er sich also bereit erklärt zu einem Vergleich mit mir und er sah dann so aus, dass er die Kosten des Verfahrens übernimmt. Und Tatsache ist einfach, dass er dort aufgetreten ist, das kann ich belegen. Das ändert aber nichts daran, dass ich eine große Hochachtung gegenüber seinem Lebenswerk habe, dass ich auch beeindruckend finde, dass einer in diesem Alter, das ja biblisch ist gewissermaßen, immer noch diese Disziplin aufbringt, aufzutreten und unter die Leute zu gehen. Meine guten Wünsche begleiten ihn da.
Jetzt ist Johannes Hestert im Gegensatz zu Deutschland in seiner niederländischen Heimat nie unumstritten gewesen, auch bei früher schon nicht, aber vor 2 Jahren hat wiederum ein Fernsehinterview im niederländischen Fernsehen erneut für Aufsehen gesorgt, denn dort hat der bereits greise Hestert Hitler auf Nachfrage als einen guten Kerl bezeichnet. In welchem Verhältnis stehen denn Ihrer Meinung nach solche Sätze zu einer Karriere, die fast 9 Jahrzehnte gedauert hat?
Ja, ich kann es nicht kommentieren. Ich verstehe diesen Satz auch nicht. Das mag ein bisschen damit zu tun haben, dass Schauspieler dieses Genre eben tatsächlich politisch ziemlich unbedarft sind. Und es ist natürlich auch naheliegend, dass er damals nur seine Karriere im Sinn hatte und sich eigentlich um die politischen Dinge nicht so sehr gekümmert hat, obwohl er sie hätte wissen müssen. Also ich meine, in Deutschland wusste zu dieser Zeit bis 1941 jedes Kind, da gab es sogar Kinderreime darüber. Lieber Gott, mach mich fromm, dass ich nicht nach Dachau komme, war so ein Kinderreim. Und man wusste in Deutschland genau, was da passiert. Und das hieß das später, das so dargestellt hat, als hätte er nicht genau gewusst, was da in Dachau Rede ist. Das hängt damit zusammen, dass er da vielleicht das auch verdrängt hat.
Vielleicht lassen wir den alten Mann nochmal beiseite und bei meiner letzten Frage komme ich nochmal auf das zurück, was Sie eben gesagt haben, denn Sie haben relativ eindrücklich geschildert, dass die einen Künstler Karriere gemacht haben, während die anderen im Konzentrationslager ums Leben gekommen sind bzw. ermordet worden sind. Gibt es denn in der Gesellschaft überhaupt etwas, was man unpolitisch nennen kann, wenn es um Künstler und um Künstlerkarrieren geht?
Ich glaube das nicht. Also um das ganz klar zu sagen, ich glaube das, und deswegen bin ich ja auch jemand, der denkt, es gibt keine Kunst an sich, die so wertfrei im Raum steht, dass man sich um Dinge, die um einen herum vorgehen, nicht kümmern müsste. Aber es hat natürlich eine Generation gegeben, die auch bereitwillig weggeguckt hat. Und das war ja, wenn Sie mit Ihren, sind ja inzwischen wahrscheinlich Ihre Großeltern oder Urgroßeltern, darüber mal geredet haben, werden Sie herausfinden, dass diese Leute natürlich auch eine gewisse Virtuosität an den Tag gelegt haben in der Kunst des Wegguckens. Die wollten bestimmte Sachen, die sie nicht ändern konnten, wollten sie auch nicht zur Kenntnis nehmen. Und ich finde es natürlich sehr tragisch, dass es eine ganze Reihe von wirklich hervorragenden und tollen Künstlern, damals Stars, deren Namen wir jetzt alle vergessen haben, gegeben hat, die damals also Superstars waren und die dann einfach, weil sie die falsche Großmutter hatten, also in Auschwitz vergast worden sind. Und ich denke, dass diese Generation allen Grund gehabt hätte, das auch zu thematisieren. Ich finde es ein bisschen schade, dass es nie passiert ist.
Das meint der Autor und Historiker Volker Kühn, der sich intensiv mit der Biografie von Johannes Heesters beschäftigt hat, der am heutigen Dienstagabend im Kaisersaal um 20 Uhr seinen 107. Geburtstag feiern wird.